Heute wird sie ein Fahndungsteam begleiten. Auf der Wache erntet sie ähnliche Sympathien wie im Knast. »Hallo, ihr Helden«, begrüßt sie die Männer, die sich sofort um sie scharen. Kevin, ein Kerl wie ein Schrank, hilft ihr galant in die kugelsichere Weste und wird mit einem strahlenden Lächeln belohnt. Ein Notruf. Alle springen in den Einsatzwagen und rasen zu Patrick's Lane. Es hat eine Schießerei zwischen Nachbarn gegeben. Als sie die düstere Gasse erreichen, müssen sie stoppen. Zu schmal für unsere Karre, brummelt Kevin. Also aussteigen und den Tatort zu Fuß erstürmen. Ziemlich gefährlich, selbst für uns, knurrt Kevin. Hier regieren drei Gangs. Vorn in der Gasse johlen Kinder, reißen die Hand hoch, die Mittel- und Ringfinger gebeugt. Das Zeichen der Hard Living Gang. Schon die Kinder wollen zeigen, dass sie dazugehören. Aus diesem Rattenloch kommen die mächtigsten Gangs. Fahrer Davis drückt den Wagen gegen den Bordstein. Die Türen knallen auf, die vier Polizisten sprinten zu einem Wohnblock, ducken sich unter Fenstern durch, huschen an morschen Holztüren vorbei, tasten mit ihren Blicken eiserne Feuerleitern ab, immer auf dem Sprung. Es wimmelt von Menschen. Betrunkene, Junkies, Dealer. Dazwischen Kinder. Die Männer stürmen in eine Wohnung. Kinder sitzen auf dem Sofa vorm Fernseher. Neben ihnen der Mann, auf den geschossen wurde. Wer war's? Ein Nachbar soll's gewesen sein. Welcher? Vielleicht der Gegenüber, Haus Nummer 14. Warum? Weiß er nicht. Die Polizisten werden wütend. Jerome ist dicht davor, den Verwundeten etwas härter ranzunehmen. Lass uns doch mal drüben fragen, mischt sich Victoria ein. In Nummer 14 öffnet eine alte Frau. Ihr Sohn sei nicht da, zischt sie und knallt die Tür zu. Um Mitternacht haben sie mehr Erfolg in einem anderen Fall. In einem Hinterhof schnappen sie den 18-jährigen Francisco, den sie schon länger im Visier haben. Ein Killer, sagen sie. Die Information kommt von der Geheimpolizei. Eingezwängt zwischen Jerome und Kevin sitzt er im Fond des Streifenwagens. Sie rempeln ihn an, schreien ihm ihre Fragen ins schwarze Gesicht. Keine Reaktion. Der Typ ist bis in die Haarspitzen zugedröhnt, schimpft Kevin. Aber nur er könnte ihnen erzählen, wo sie den Händler finden, der die Gangs mit Waffen versorgt. Pack's aus, befiehlt Jerome. Francisco murmelt eine Adresse, während Fahrer Davis den Wagen zur Wache lenkt. Sie schaffen Francisco in eine Zelle der Polizeistation. Sie wissen, dass du sie verpfiffen hast, sagt Kevin. Wenn du jetzt frei rumläufst, bist du ganz schnell tot. Ende einer aufregenden Schicht. Dennoch eine Nacht wie jede andere. Victoria fährt nach Hause zu ihren Kindern, die sie bald wecken und zur Schule bringen wird. Danach muss sie sich auf ein Strategie-Meeting mit Kolleginnen vorbereiten, bei dem es um die Finanzierung des Bereichs Menschenrechte und Konfliktmanagement geht. Während sie sich einen Kaffee aufbrüht und den Frühstückstisch für die Kinder deckt, kritzelt sie mit dem Kugelschreiber ein paar Stichwörter auf ihren Handrücken. Die werden ihr hoffentlich helfen, wenn sie nachher Sponsoren anruft. Denn wie alle Mitarbeiter des Projekts muss sie selbst für die Finanzierung ihrer Programme sorgen. Auch Kevin fährt nach Hause. Er wohnt mit seiner Familie in Mahnenberg. Hat er keine Angst um seine Kinder und Enkel? Er schüttelt sein kahles Haupt. »Wir haben doch die da oben«, grinst er und zeigt in den sternenbesäten Himmel überm Kap der guten Hoffnung. »Wir sind alle vier gläubig. Ein Katholik, ein Neuapostoliker, ein Moslem, ein Methodist. Gläubige Bullen. Uns kann nichts passieren. Alle Götter passen auf.«